Radio 1. Nur für Erwachsene.
Zu einem Thema, dem wir in dieser Woche eigentlich nur einmal Aufmerksamkeit schenken wollten, aber aus aktuellem, ja, juristischen Anlass, so kann man es, glaube ich, sagen, zweimal draufblicken müssen, was da eigentlich in Mitte gerade geschieht. Wir sind bei Gemeinsamkeiten zwischen drei Städten, nämlich Berlin, Halle und Stuttgart. Was haben die miteinander gemeinsam? Nun, sie alle haben eine Straße oder sollen eine Straße haben namens Anton-Wilhelm-Amor-Straße. Die Umbenennung der Mohrenstraße in Berlin-Mitte, eigentlich für morgen feierlich geplant, die Schilder hängen schon, ist erstmal kurzfristig durch ein Gericht gestoppt. Obwohl Berlin die erste Stadt war, die solch eine Umbenennung beschlossen hatte. Nur mit der Umsetzung hapert es bekanntlich. In Halle und Stuttgart verlief es dagegen reibungslos. Stuttgart hat bereits vor 2 Jahren als erste deutsche Stadt einen Anton-Wilhelm-Amor-Platz geschaffen, auf Anregung einer Philosophiehistoriker, nämlich Frau Dr. Monika Fürler. Ich grüße Sie. Guten Tag, Frau Fürler.
Grüß Gott.
Wir sind eigentlich fest entschlossen, davon auszugehen, dass es auch im Weiteren zu einer Umbenennung kommt hier in Berlin. Nur wann nicht, das klären wir dann nachher nochmal. Und woran es eigentlich gescheitert ist, dass, obwohl die Proteste schon im Raum standen, man trotzdem sich auf den morgigen Tag verlegt hat. Wann haben Sie sich denn festgelegt, so einen Platz braucht die Bundesrepublik?
Ja, das war 2020. Da habe ich das zum ersten Mal vorgeschlagen. Und der damalige Bürgermeister war also dagegen.
Von Stuttgart. Warum? Was hat ihm nicht gepasst?
Ja, er hat gemeint, sinngemäß, das seien eben Befindlichkeiten und jeder könne darüber anders denken.
Jetzt haben Sie eine besondere Denkungsart, nämlich auf der einen Seite sind da sehr ambivalent. Finden Sie den Begriff Moor nicht als negativ konnotiert, was ja viele Befürworter der Umbenennung der Mohrenstraße anders sehen. Auf der anderen Seite sind Sie aber eine deutliche Befürworterin, dass Amos einen eigenen Platz bzw. einen Ort zugewiesen wird. Wie geht das zusammen?
Naja, ich meine, man muss dann schon immer wissenschaftlich vorgehen, wenn Sie den Begriff Moor herleiten und wenn Sie auch schauen, wie man in den letzten Jahrtausenden oder Jahrhunderten über sogenannte Mooren gesprochen hat, dann sieht man das. Ich würde natürlich heute den Begriff Moor nicht mehr verwenden. Ich würde nicht sagen, der Herr Obama ist ein Moor. Ich würde auch nicht sagen, ich selber bin ein Weib. Aber trotzdem haben wir hier zum Beispiel die Burg Weibertreu und kein Mensch würde je auf die Idee kommen, die umbenennen zu wollen.
In Männeruntreu zum Beispiel. Ja, das wäre ja doof. Das stimmt wohl.
Ja.
Darüber hinaus sagen Sie auch, meinen Sie, jemand würde sein Geschäft zum Trotteln nennen, wenn Moor wirklich für dumm stehen würde? Also
ja.
Da sind sozusagen die Transponenz von alten zu neuen Bedeutungen, das ist misslich, sagen Sie.
Ja, es ist außerdem so, dass es nicht von Moros kommt, wie man in Berlin, ich weiß nicht, 10 Jahre lang behauptet hat, der Herr Jonas Endrias, der Herr Eikens, sondern Moor kommt von Maurus, ist gleich dunkel. Und da können Sie sehen in der Literatur, dass es da genug Werke und Stellen gibt, wo die positiv oder neutral betrachtet wurden, auch wenn gelegentlich über Mooren irgendwie hergezogen wird. Da ist es genauso wie das der Fall war bei uns Frauen. Sie kennen vielleicht noch die Sache Frauen am Steuer. Ja, ja. Aber trotzdem war deshalb das Wort Frau nicht despektierlich gemeint. Und ich finde, es geht immer zuerst darum, dass man wissenschaftlich vorgeht und nicht dann dies und jenes meint. Ich hasse zum Beispiel...
Upsala. Na, jetzt ist die Leitung zusammengebrochen. Das ist aber sehr schade an der Stelle. Wir versuchen das gleich nochmal. Ups, wir wurden unterbrochen. Da sind Sie wieder, oder?
Ja, da bin ich wieder.
Okay, sehr schön. Wir waren an der Stelle, wo wir im Grunde genommen das nicht wirkliche Wortumdeutungen möglich und notwendig sein sollten. Trotzdem haben Sie ja gesagt, nee, also dem Amo, dem muss man schon mal insofern ein Denkmal setzen, weil er ein gewichtiger Philosoph und Intellektueller war. Angeblich ein Sohn von Sklaven oder selber Sklave. Was wissen Sie?
Also das weiß man nicht, von wem er der Sohn war und es gibt keinerlei Belege, dass er in Wolfenbüttel ein Sklave war. Er kann wohl vorher versklavt worden sein, aber in Wolfenbüttel müssen Sie ihn zumindest als Freigelassenen betrachten, beziehungsweise der war schon vorher sozusagen frei gekauft.
Mhm. Wie kam es denn, dass er Philosoph wurde?
Ja, ich denke, der hat sich eigentlich irgendwie mal für die Philosophie begeistert. Er war ein großer Verehrer der Stoa und er verarbeitet die Stoa auch weiter. Die Stoa will immer uns beibringen, und das finde ich nicht schlecht, dass wir unsere Emotionen kontrollieren, dass wir die Deutungshoheit über unser eigenes Leben, über unser Bewusstsein behalten. Und das ist ja schon eine gute Sache. Und ich meine, er hat viel erlebt. Er ist von zu Hause weggekommen als Kind und so weiter. Und da ist es schon eine gute Möglichkeit, mit dem Leben fertig zu werden.
Wie ist er denn damals aufgenommen als schwarzer Philosoph, beziehungsweise man hat mit Sicherheit nicht gesagt, als Man of Color?
Ja, naja gut, ich meine, da haben wir diese berühmte Sache, die immer wieder zu Kontroversen führt, in Halle, diese erste Disputation, die man ihm vorgeschrieben hat über das Recht der Mohren in Europa. Und da bedeutet es für manche Leute, er sei also Rechtsprofessor gewesen, das war nicht der Fall. Mhm. Und es gibt Leute wie Abraham, ein ghanaischer Hausphilosoph von Kwame Nkrumah, der 1964 geglaubt hat, er wüsste ganz genau, was in dieser Disputation zum Ausdruck gekommen wäre. Er wusste aber in Wirklichkeit nichts. Und das ist natürlich eine Sache, wenn wir vorgehen, uns mit irgendwas zu beschäftigen, dann sollten wir wirklich wissenschaftlich bleiben.
Wissen Sie denn, was Amo für ein Mann war? War er ein trockener Gelehrter? War er humorvoll? Wissen Sie was über seinen Charakter?
Es gibt zum Beispiel ein Glückwunschgedicht von ihm für Herzog August Wilhelm, nachdem dieser wieder gesund geworden ist. Und da ist er also sehr enthusiastisch. August Wilhelm, das war natürlich sein Wohltäter, sein Finanzieller, ist für ihn wie der Kosmos, der fast zusammengestürzt wäre. Und jetzt ist er wieder mehr oder weniger auferstanden. Das haben wir. Und dann haben wir ein Gedicht zum Beispiel, noch eins von ihm, in deutscher Sprache auch wieder, auf einen jüdischen Mediziner, wo er die jüdische Religion genauso behandelt wie das Christentum. Und ja, dann haben wir Einträge von ihm, das sind also diese ganzen mehr oder weniger privaten Äußerungen in Stammbüchern, das sind so eine Art Poesiealben für Studenten, wo er zitiert aus Epiktet, Handbüchlein der Moral, dass es wichtig sei, dass wir wissen, was unser Schicksal ist und auch wissen, wie wir diesem Schicksal widerstehen. Also er war ganz bestimmt ein sehr ambitionierter Mensch, sein Leben in den Griff zu kriegen. Und jetzt kommt das Allertollste, das muss ich natürlich sagen, ja, weil ich weiblich bin, übrigens ein Begriff, den wir also demnächst ja dann auch abschaffen müssten. Er hat in einem dieser Stammbücher diesen Epiktet-Spruch illustriert, auf der anderen Seite mit einer jungen Frau, die Tabak schnupft. Und diese junge Frau, die sieht also sehr pfiffig aus. Das bedeutet, dass er die Philosophie mit der Darstellung einer Frau illustriert. Und da könnte man ja schon sagen, das war vielleicht ein früher Feminist.
Trotzdem haben Sie eine Lanze für ihn gebrochen, obwohl Sie auf der anderen Seite, wie mir scheint, sich gegen woke, sagen wir mal vor allen Dingen antiimperialistische und antikolonialistische Lesarten erstmal verwehren, weil Sie sagen, da muss man wissenschaftlich vorgehen und nicht ideologisch. Wie ist es denn dann zu erklären, dass Sie den Vorschlag gemacht haben? Wäre es Ihnen denn dann lieber gewesen, wenn man in Berlin sozusagen die nächstgrößere Straße, die gebaut wird, so genannt hätte? Oder finden Sie es richtig, im Grunde genommen eine Revision der Vergangenheit vorzunehmen?
Also zuerst muss ich mal sagen, das ultimative Buch über die Woke-Kritik hat ein Afroamerikaner geschrieben und das hat den Titel Woke Racism und dieser heißt John McWhorter, W-H-O-R-T-E-R und das möchte ich hier allen Leuten empfehlen. Es geht nicht darum, dass man nicht antiimperialistisch sein wollte, das bin ich auch antiimperialistisch, sondern wie man dabei vorgeht. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich hätte die Mohrenstraße belassen und den Hausvogteiplatz umbenannt nach Amo. Da hätten sie eine wunderbare Verbindung gehabt und genug Platz, auch auf diesem Hausvogteiplatz sich zu versammeln, jedes Jahr zu feiern und so weiter und so fort. Und da hätten sie sehr viele Stelen und Ähnliches hinstellen können, um über die Mohrenstraße und die Diskussion zu schreiben und über Amo zu schreiben, denn ein Problem ist, was mich rasend macht, dass man in Berlin so gut wie überhaupt nicht sich mit Amo beschäftigt. Es geht nicht um Amo bei dieser Amo-Straße. Es geht um das Self-Empowerment von People of Color.
Da weiß ich jetzt schon, was ich an Fragen für die Bezirksbürgermeisterin in die nächste Runde mitnehme. Vielen herzlichen Dank, Stefanie Remlinger. Werde ich das so weiterreichen und den Vorschlag machen, den Hausvogteiplatz umzubenennen, damit es in Berlin noch ein bisschen konfuser wird. Vielen herzlichen Dank an Dr. Monika Firla.
Gerne.
Philosophiehistorikerin und AMO-Expertin. Dankeschön. Tschüss.